Musikalische Verbindungen zwischen Kamerun und Augsburg. Erzählungen von Njami Sitson.
Hallo, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Ina Hagen-Jeske.
Ich bin Philipp Bernhardt.
Das waren Klänge von Njami Sitson. Njami Sitson ist Augsburger Musiker mit Wurzeln in Kamerun. Ich kenne ihn auch schon länger aus einem Projekt, das hieß damals Home Story Augsburg. Es war ein Ausstellungsprojekt. Philipp, du kennst ihn auch schon seit einer Weile.
Ja, genau. Ich habe ihn auf einer Veranstaltung im Zuge der Afrikanischen Wochen kennengelernt. Da ging es um Augsburg, Kamerun, 100 Jahre später. Und ja, da hat er auch Musik gespielt.
Und heute hören wir ihn, seine Erzählungen und seine Perspektiven auf die Verbindung zwischen Augsburg und Kamerun.
Es wäre sehr schön, wenn du dich kurz selber vorstellst, genau, wer du bist und aus welcher Perspektive du auch hier sprichst.
Okay, zuerst mal vielen Dank für die Nachfrage. Mein Künstlername ist Njami Sitson. Ich bin gebürtig aus Kamerun und ich möchte aus der Perspektive des Weltbürgers sprechen. Weil ich in Deutschland seit 21 Jahren lebe. Ich würde sagen, in Anführungszeichen, ich habe mich beheimatet, sagen wir so, in dieser wunderschönen Stadt Augsburg. Ja, ich komme aus einer Musikerfamilie und sehr tief verankert in der traditionellen Weltanschauung Afrikas. Und gleichzeitig auch mit der europäischen Kultur. Weil mein Vater wurde von Europäern erzogen, so aufgenommen, schon als er klein wurde, bis er fast im Priesterseminar kam. Sozusagen. Das heißt, deshalb hatte ich schon in Kamerun beide Kulturen schon zu Hause. Mein Vater war ein gelehrter Sprachwissenschaftler, ne? Und meine Mutter war sehr traditionell. Es waren zwei Welten zu Hause. Und so war ich manchmal in Zwiespalt. Wer bin ich? Ich bin in der Stadt geboren und aufgewachsen.
In welcher Stadt?
In Kamerun, in Douala. Mhm. Bin ich geboren, aufgewachsen. Und da ich aus einer königlichen Familie komme, meiner Vaterseite, ging ich öfters ins Dorf, um die Rituale zu machen. Ja, um die Rituale zu machen. So. Und dann habe ich beides, beide Welt. In der Kirche haben wir kirchliche Gesänge gesungen. Am Mittwoch waren wir bei Minizimann mit Trommel um die Ahnen zu rufen und so. Sag ich, ist schon, und Douala ist eine, Kamerun ist zuerst mal, man nennt Kamerun Afrika in Miniatur, wie man sagt. Und das heißt, alles, was du in Afrika suchst, findest du in Afrika, in Kamerun sozusagen, im Kleinen so. Und Douala ist eine Metropole, besteht aus so vielen Menschen aus verschiedenen Gegenden Kamerun. Kamerun ist schon ein Kontinent, würde ich sagen. Und wenn du in Douala bist, hast du alles. Und da in dem Stadtviertel, wo ich wohnte, hatte ich nicht nur meine Kultur, weil ich komme nicht aus Douala ursprünglich. Ich komme aus dem Westen, aus Hochland. Und da ist eine Mischmasch, Begegnung von vielen Kulturen. Das heißt, ich bin in Deutschland, ich bin schon vorbereitet, in Kamerun offen zu sein für andere Kulturen. Ich spreche die Sprache von Douala-Leute, wie Eyum oder Douala-Mangabel, Douala. Also ich, weil ich dort aufgewachsen bin. So. Und zu Hause, mein Vater war sehr, sehr, sehr katholisch geprägt, sozusagen so. Und meine Mutter leitete einen Chor, Kirchenchor und traditionelle Chöre, wo ich mit dabei manchmal war. Und da bin ich mit der Musik aufgewachsen und auch hatte ich eine Schwäche sozusagen, mich auseinanderzusetzen mit der Spiritualität Afrikas, traditionelle Musik, so mit alten Menschen etwas zu unternehmen, weißt du, so. So meine Freunde, meine Zeitgenosse waren, würde ich sagen, ältere Menschen, so, ne? Die mir viel gegeben haben, spirituell oder Weltanschauung, Geschichte, Sprichwörter und so weiter. So bin ich aufgewachsen und so im Kontakt von Alten. Und ich habe alles in Kamerun gemacht bis zur Abitur. Dann habe ich ein Jahr Philosophie gemacht, weil ich wollte bei Jesuiten, ne? Weil ich wollte Priester auch sein. Ich war bei denen. Und der bekannte Anthropologe Eric de Rosny, der die Augen meiner Ziege geschrieben hat, der auch ein Gelehrter in der afrikanischen Weltanschauung, der leider vorgestorben ist, der war mein Begleiter sozusagen. Der hat mir vorgeschlagen, geh und studiert Philosophie. Als ich ein Jahr Philosophie gemacht habe, danach, wir haben gemerkt, es ist nicht mein Weg. Also, und bin ich nach Deutschland gekommen, aus Studiumgründen. So, genau, das ist mein Weg. Ich bin offen gewesen, so, durch die Musik, durch die Sprache und so, so. Die Welt zu erforschen, Menschen kennenzulernen. So. Das ist mein Weg.
Nyami hat uns seine Geschichte zwischen Kamerun und Deutschland, zwischen Douala und Augsburg erzählt. Die Republik Kamerun, in der Nyami aufgewachsen ist, ist seit 1960 unabhängig. Was wenige Menschen in Deutschland wissen, ist, dass Kamerun zwischen 1884 und 1919 deutsche Kolonie war. Auch ist kaum bekannt, dass schon vor 1884 wohlhabende Kameruner zur Ausbildung nach Deutschland kamen und es seitdem enge Beziehungen zwischen Deutschland und Kamerun gibt und Menschen in beide Richtungen migrierten. Aus kamerunischer Perspektive ist die deutsche Kolonialherrschaft nur eine Episode einer komplexeren Geschichte. Diese umfasst die vorkoloniale Periode sowie die Aufteilung Kameruns in ein französisch und britisch beherrschtes Gebiet, nachdem die deutsche Kolonialherrschaft mit dem Ende des Ersten Weltkriegs 1919 geendet hat. Und natürlich die Zeit des Unabhängigkeitskampfes und die postkoloniale Gegenwart. Auch wenn also die kamerunische Geschichte nicht auf die Kolonialherrschaft reduziert werden darf, spielt diese Zeit dennoch eine wichtige Rolle.
Eine postkoloniale Perspektive betont dabei, dass Kolonialismus eine Gewaltherrschaft und ein Unrechtssystem darstellt. Dies zeigt zum Beispiel die Geschichte von Rudolf Douala Manga Bell. Er war ein Enkel von König King Bell, der Douala-Herrscher zur Zeit der Besitznahme Kameruns durch die Deutschen war. Rudolf Douala Manga Bell wurde dann als Kind nach Deutschland geschickt und ging in Aalen zur Schule. Nach seiner Rückkehr nach Kamerun wurde er dann selbst König der Douala. Während er sich am Anfang als Vermittler zwischen den Douala und der Kolonialverwaltung verstand, kritisierte er dann immer stärker die Gewalt und das Unrecht der deutschen Kolonialherrschaft. Er richtete Briefe und Petitionen an den Deutschen Reichstag in Berlin, in denen er die Verdrängung und die Enteignungen der Douala durch die Deutschen sowie Zwangsarbeit und willkürliche Verhaftungen anprangerte. Er schaltete sogar einen Berliner Anwalt ein. Die Kolonialmacht klagte ihn dann darauf des Hochverrats an. 1914 wurde er zum Tode durch den Strang verurteilt und hingerichtet. Seine letzten Worte waren folgende: Unschuldiges Blut hängt ihr auf. Verdammt seien die Deutschen. Gott, ich flehe dich an. Höre meinen letzten Willen, dass dieser Boden niemals mehr von Deutschen betreten werde. In Kamerun gelten Rudolf Douala Manga Bell und seine Mitstreiter bis heute als Volkshelden. Bei den Afrikanischen Wochen 2019 hat Jean-Pierre Félix Eyoum, ein Nachfahre von Rudolf Douala Manga Bell, der in München lebt, die Forderung erhoben, dass König Douala Manga Bell von der deutschen Regierung rehabilitiert werden muss. Anfang 2022 hat er nun eine Petition gestartet, die fordert, dass rückwirkend die Unschuld von Rudolf Douala Manga Bell auch offiziell anerkannt wird. Auch in seinem Aufwachsen in Kamerun wurden Jami von Älteren Geschichten über die deutsche Kolonialzeit erzählt.
Ich kannte schon ältere Menschen, die in der Kolonialzeit gelebt haben. So. Die könnten manchmal erzählen, was es war und so. Aber was ich weiß, am besten ist mein Großvater, der König Nana, weil die Deutschen waren in meinem Dorf. Und es ist eine sehr spannende und lustige Geschichte. Und der König Nana war da. Und dann kam eines Tages, so am Nachmittag, ein Offizier, ein deutscher Offizier mit seinen Soldaten und beförderte den König Nana, ihn Zwangsarbeiter zu geben. Und der König Nana erwiderte. Er tat, als ob er nicht richtig die Frage verstanden hatte, weil wir sind sehr berühmt, sehr feinfühlig zu sein mit der Sprache, sehr diplomatisch umzugehen. Was meinen Sie, Herr Offizier?
Ich meine, König Nana, wir wollen über 100 Zwangsarbeiter hier aus dem Dorf Basu.
Und der König Nana sagte, er rief einen Diener und sagte, bring mir einen Korb voller Küken mit einem Huhn drin. Der Diener verschwand. Er verschwand. Dann kam er 5 Minuten später zurück und legte diesen Korb vor dem Offizier. Und der König Nana, ganz prachtvoll und voller Demut, sagte,
Herr Offizier,
nehmen wir an, Herr Müller, fang bitte ein Küken, dann hast du meine Antwort. Der deutsche Offizier hat eine Glatze eigentlich, aber unser hatte einen Helm. Aber vor Schweiß, weiß seine in Trockenzeit war, nahm er seinen Helm und beugte sich und versuchte ein Küken zu fangen. Und was passierte? Dieser Huhn sprang auf seinen Kopf und kratzte seinen Kopf und verletzte ihn. Und von nun an nahm kein Offizier, nahm der Offizier kein Zwangsarbeiter, kein Mensch als Zwangsarbeiter in Basu. Und für mich ist es ein friedvoller Weg, umzugehen mit Menschen à la Gandhi, aber so sehr feinfühlig, so diplomatisch, sehr raffiniert. Und es ist eine echte Geschichte, weil manchmal man sagt, dass der Jäger ist der Beste, um die schöne Geschichte zu schreiben. Es ist in dem Buch, weil in Kamerun lernt man Deutsch auch. Ich habe auch Deutsch gelernt in Kamerun. Das Buch heißt Yao lernt Deutsch. Und es ist von einem Deutschen geschrieben. Der Titel ist leider Der Häuptling von Basu. Wir wissen, wenn wir auch jemanden erobern wollen, man bringt einen Menschen runter, ne? Der Häuptling, oder ein König, der König Nana ist er. Das ist die Geschichte. Das heißt, meine Familie, ich war schon in Verbindung so mit Deutschland und so. Ne? Das ist die Geschichte. Aber es gab auch andere grausame Geschichten. Ja, das wissen wir alle, will ich nicht erwähnen. Aber für mich, ich stehe für Völkerverständigung und ich stehe für eine augenhöhige Begegnung zwischen Menschen.
Also wir kennen uns ja auch schon aus der Augsburger postkolonialen Debatte. Du hast schon Stellung genommen in den Medien zur Debatte um das 3M-Hotel, zum Kolonialladen hast du den mal geäußert und auch schon von deinen Erfahrungen als afrikanischer Künstler in Augsburg. Magst du uns mit uns ein bisschen was teilen dazu? Was das bedeutet für dich jetzt oder auch mit welchen Problemen man konfrontiert ist?
Also was bedeutet das für dich, als Deutsch-Kameruner in Augsburg zu leben? Was sind Themenpunkte, bewegt dich?
Ja, als Prädikat würde ich einfach sagen, Probleme gibt es überall, in allen Kulturen, in allen Familien, unter Afrikaner auch. Es gibt überall. Wirklich. Und diese Opferrolle zu spielen, immer bin ich nicht. Ich sehe mich nicht als minderwertig oder so, als Schwarz, der leidet immer, der braucht Hilfe. Ich möchte. Also, aber ich weiß, dass in Deutschland oder in Europa überwiegend, es gibt viele Vorurteile. Viele. Dass sie nicht intelligent, die lieben nur Frauen, nur Sex, die können nicht studieren oder so. Es gibt das gibt überall. Ne? Die sind faul, ne? Die Afrikaner und so weiter. Aber das interessiert mich nicht. Wichtig ist, was für ein Bild habe ich für mich selber. Deswegen habe ich Erfolg in meiner Kunst. Ich habe dir meinen Artikel gezeigt in Köln. Überall, wo ich gehe, Leute sind begeistert. Nicht, dass ich der Beste bin. Nein, ich sehe mich als Mensch. Punkt. Zwar, ich setze mich gegen Unterdrückung von Menschen durch Menschen. Das ist so. Aber in Augsburg... Viele fragen mich, weil ich reise viel um die Welt, würde ich sagen, aber viele fragen mich, was machst du in Augsburg? Eigentlich arbeite ich nicht viel in Augsburg, nur vielleicht 2 Konzerte da, Theater und so. Dann bin ich wieder unterwegs. Aber für mich Augsburg ist wie eine Oase. Ich bin auch dankbar, hier sein zu dürfen, weil die Entfaltung meiner künstlerischen Fähigkeiten hat jetzt stattgefunden. Und ich habe auch tolle Mäzene kennengelernt, die mich unterstützt haben, die an mich geglaubt haben. Ich habe mit einer Djembe angefangen, Musik hier zu machen. Zwar bin ich schon Musiker in Kamerun, aber die Türen wurden offen. Leute haben gesehen, wow, er hat was drauf. So fuhr ich weiter, empfohlen und so weiter, bis ich jetzt gekommen bin. Sozusagen, ich würde einfach sagen, hier, wenn man merkt, du hast was drauf, man öffnet dir die Tür. Nicht, weil du gut aussiehst oder weil du Afrikaner bist oder ja, einfach wegen deiner Fähigkeiten. Also sozusagen. Deswegen habe ich die Chance oder Möglichkeit mit anderen bekannten deutschen Musikern wie Konstantin Wecker, mit der ich Arbeit aufgenommen habe und so weiter, ganz nett war, und mit oder Wolfgang Lacka-Schmidt oder anderen Musiker aus Amerika, Abdullah Ibrahim, Dola Brand, mit der wir in Verbindung sind. Das heißt, aber Vorurteile sind da, manchmal. Aber was mich schockiert manchmal, ist, dass es sind zwei Sachen. Eins, ich bin nicht gegen Menschen, wenn sie sich anders verhalten. Das ist in dem deutschen Volk, das ist meine Beobachtung. Es gibt dieses Gefühl von Übererheblichkeit. Die meinen nicht böse, aber in den Kopf von jedem Deutschen, ich glaube, er ist wichtiger sogar als Italiener. Er ist intelligenter, ich glaube, Deutschland über alles. Es ist unbewusst manchmal. Die denken so, aber am Anfang war ich schockiert. Es ist ein sehr analytisches Volk. Die kommen in einen Raum, die Struktur ist alles gebaut, die Struktur ist, sind sehr, sehr rational. Ratio prägt die Gesellschaft. So. Aber die sind. Ich komme nicht, um die Menschen zu bekehren. Das ist meine. Weil ich auch selber nicht perfekt bin. Aber es gibt es gibt gewisse Strukturen hier, die sehr interessant sind für die Integration, also durch Kulturbüro und andere Sachen. Das war auch die Überheblichkeit, was ich gemerkt habe. So, aber wenn sie merken, du hast was drauf, dann nehmen sie dich ernst. Das heißt, um reinzugehen, musst du was drauf haben. Du setzt dich nicht am Tisch so einfach so aus Geschenk. Das gefällt mir, weil ich mag Challenge, seit ich klein bin. Das ist das. Die sind sehr stolz und sie haben hart gearbeitet auch. Ich verstehe das. Vielleicht die Jungen ja schon nicht, aber die Alten haben durch Plan Marshall, die haben sehr hart gearbeitet, um das Land wieder aufzubauen. So. Aber das ist sehr stolz. Und jeder Mensch ist stolz auch. Ist normal auch. Manchmal, ich bringe meinen Sohn in den Kindergarten, heute früh. Was mag der? Der will der Erste sein, der die Tür aufmacht. Weil die kämpfen alle um sie wollen. Ich sage, musst du nicht, brauchst du nicht, Theophan. Wichtig ist, du gehst einfach rein. Du musst nicht beweisen, dass du, weißt du, das ist diese Überheblichkeit. Das prägt sehr viel. Das merke ich viel in Gesprächen, in Begegnungen und so. Und das ist das. Das Zweite ist, du kannst hier in Deutschland leben als Fremder. Aber leider, was ich gemerkt habe in Augsburg, man gibt dir nicht das Gefühl, dass du zu Hause bist. Und ich meine, vielleicht meinen sie nicht böse, aber du bist immer als Schwarze betrachtet. Auch, du kannst fließend Deutsch sprechen, ohne Akzent, wie meine Kinder oder so. Ne? Aber man gibt dir das Gefühl, ja, woher kommst du? Oh, du sprichst sehr gut Deutsch, viel Lob und so weiter. Aber ich bin ein Mensch, Punkt. Es ist nicht interessant, woher ich komme. Wichtig ist, sachlich zu sein, was tue ich gerade. Ne? So. Und das ist manchmal, aber es interessiert mich nicht mehr, weil ich reise viel um die Welt. Die Menschen wie diese. Also,
hat sich das verändert jetzt, wenn du das vergleichst mit vor 20 Jahren, vor 10 Jahren, vor heute? Also hat es da Veränderungen gegeben, auch sozusagen, was die Vorurteile angeht,
ja, die du gesprochen hast? Ja, bei jungen Menschen, ja. Bei Jugendlichen, weil ich unterrichte viel am Schulen, Projekte, bei Jugend. So, die sind sehr offen. Schauen Fernsehen, schwarze Amerikaner, die wollen wie die auch sein, mit Kette und so. Die sind offen, die sehen die Welt. Ne? Es verändert sich auch. Weil ich denke auch, viele Studierende auch hier nach Deutschland kommen, aus Kamerun oder anderen Ländern, oder Asylbewerber, die hier kommen, die auch Menschen sind, ne? Wie alle. Und diese Pluralität von der Kultur lässt sich prägen hier. Und ich merke, es hat sich viel verändert. Deutlich. Aber nur bei der älteren Generation ist mehr, wo man sieht, ja, schau dir, wo, der spricht sehr gut, ne? So viel. So. Aber ich möchte so.
Und wie zeigt sich, also welchen Zusammenhang spielt dann also deine Kunst oder deine Kreativität, also ne, deine Kunst, wie hängt das mit dir zusammen oder mit den Erfahrungen? Wie ist da der Zusammenhang? Weil du hast gerade eben auch noch, bevor wir dieses Gespräch begonnen haben, erzählt, wie du im Humboldt-Forum warst, ne? Ganz besondere Objekt besucht hast. Vielleicht magst du dazu noch mal was erzählen. Das ist sicherlich auch ganz spannend.
Ja, das ist interessant, weil von der Abteilung von der Musiktechnologie in Humboldt, das ist Humboldt eigentlich, gehört zu Humboldt, es gab ein Symposium für Musikarchäologie, wo ich eingeladen worden bin, um Konzerte zu spielen, um auch ein bisschen um einen Vortrag auch abzuhalten über die Musikarchäologie. Und mein Schwerpunkt war die Anthropomorphismus von den Kordophonen aus Zentralafrika. Das habe ich vorgestellt und so. Und es war für mich eine Gelegenheit. Und übrigens auch, ohne Werbung, ich bin auch ein Eingeweihter, ein Schaman. Ich mag Heilarbeit. Und meine Fähigkeit, man ist nicht wie in Deutschland, man sagt, ich möchte Schaman werden, man belegt Seminare. Nein, man wird berufen. Das ist eine Berufung. Ich wollte nicht, aber... Genau, das ist einfach und so weiter. Und eine von meinen Fähigkeiten oder meine über die Deontologie oder meine Aufgabe ist, Menschen durch Musik zu heilen, zu besänftigen. Und als ich dort gespielt habe, ich war sehr aufgeregt, das war interessant, das passt, aber ich habe gemerkt, dass in jedem Gebäude es gibt den Thron, ein bekannter Thron aus Westkamerun, im Westen, wo ich komme, Manduyenu.
Bei dem Manduyenu-Thron, den Jami erwähnt, handelt es sich um ein Highlight der Ausstellung im Humboldt-Forum. Es ist kein klassisch europäischer Thron. Manduyenu bedeutet so viel wie reich an Perlen.
Die Deutsche Digitale Bibliothek beschreibt diesen Thron folgendermaßen. Er besteht aus zwei Teilen, einem Sitz und einer Fußbank, beide aus massivem Holz geschnitzt. Die Schnitzerei spiegelt Symbole der Könige von Bamum wider, wie die zweiköpfige Schlange und die Erdspinne, ein Symbol der Weisheit. Die beiden großen menschlichen Figuren des Sitzes stellen Zwillinge dar, die den König schützen sollen, während die beiden kleineren Figuren auf der Fußbank Gewehre tragen, die die Militärmacht des Königreichs andeuten. Der ganze Thron ist mit wertvollen Glasperlen aus Europa und Kaurischnecken aus dem Indischen Ozean bestickt.
Der Thron stellt ein Heiligtum des Königreichs Bamum im Nordwesten Kameruns dar und wurde 1908 dem deutschen Kaiser Wilhelm II. Geschenkt, mit dem Ziel, die Beziehung zur deutschen Kolonialmacht zu verbessern. So die offizielle Version. Schon vor der Eröffnung des Humboldt-Forums entbrannten Diskussionen, ob die Schenkung aber nicht unter massivem Druck erfolgte und es sich damit, was die Herkunft angeht, um ein hochproblematisches Ausstellungsstück handelt. In Jami geht es weniger um den materiellen Wert des Throns, sondern vielmehr um dessen spirituellen Wert.
Sehr prachtvoll von einem König Sangun. Man sagt, der König hatte das zum Bismarck geschenkt, als Geschenk und so weiter. Anyway. Weil es Kunstraub ist, ist rassistisch nicht. Aber trotzdem, der Thron war dort. Und im Laufe meines Vortrages habe ich auch ein Musikstück komponiert für den Thron, wo ich sagte, weil für uns, wir vermenschlichen auch Gegenstände. Dieser Thron ist der König Sangu. Also, da habe ich gesagt, einfach so in der Erzählung, ja, zum Beispiel, dass der Thron weint und sagt, König Sango weint, er sagt, dass er friert. Er möchte nach Hause. Dann habe ich gefragt, ob es möglich wäre, einen kleinen Ritual zu machen dort am nächsten Tag, so um ihn zu begrüßen als mein König und auch, ja, für die spirituelle Energie. Das war für mich auch ein Weg auch zum Aufruf, aber sehr friedlich. Dann am nächsten Tag hatte ich die Möglichkeit einzugehen. Und es war so eine sehr spannende, sehr interessante Erfahrung, wirklich. Ich kam ganz nah zu diesem prachtvollen Thron, wirklich. Noch lebhaft und so, mit anderen Gegenständen, aus Skulpturen. Für mich war wow. Ich habe viel gebetet gesungen, besungen. Also es war interessant. Und die Leute, die Touristen, die dort waren, die haben viel Fotos, die haben wirklich tatsächlich, alles war ruhig und so. Die haben mir ein paar Fragen gestellt und so. Ich war nicht wie ein Aktivist, so mit Aggressivität, aber ich war einfach wie eine schöne Aufklärung. Einfach so erklären, das ist unsere Kunst. Wir würden gerne die nach Hause bringen. Aber weil viele Afrikaner heutzutage leiden unter Minderwertigkeitsgefühl gegenüber europäischer Kultur. Die lernen nicht mehr zu schätzen, wer sie sind. Bei der Kolonialzeit bist du nichts. Wir lernen, zwar wir differenzieren uns manchmal im Vergleich zu was die Europäer uns sagen. Bei uns manchmal in Kamerun, wenn man sagt, du hast geschafft, man sagt, du bist weiß. Tja, richtig, aber was heißt glücklich sein? Glückseligkeit, das ist so mit Materie und so. Aber anyway, nicht durcheinander zu gehen, da habe ich diese Thron, ich habe ein paar Ritualen gemacht, Leute waren ganz glücklich. Und für mich war es wie eine Wiedereinwurzelung für mich auch. Das heißt, ich erlebe Afrika hier. Und als Schaman, ich sage euch was, ich bin in Kontakt mit dem Direktor von der Bayerischen Akademie der Schönen Kunst, mein Mentor, Professor Peter Michael Hammel. Und wir sind so befreundet, er ist mein Mentor, er zeigt mir viele Reliken, viele alten Schloss und so weiter. Und ich merke viel Gemeinsamkeit im Chiemsee da. Einem Schloss oder eine Kirche, eine Kapelle, die über seit 15 Jahren, sagen wir so, seit 14. Jahrhundert dort existiert. Könnt ihr euch vorstellen. Und ich gehe hin, ich treffe, jetzt reden wir über Exoterismus, ich merke, es gibt nicht schwarz oder weiß, es gibt nur die Energie, gut oder das Böse. Ich merke viele Gemeinsamkeiten. Manchmal gehe ich am 70, weil ich wohne in Diedorf, ich gehe öfters da in westlichen Wälder, im Ball dort, um zu meditieren, um mit meinen Vorfahren. Aber wenn ich reingehe, vielleicht machen wir eine Sendung darüber, ich begrüße zuerst mal die Herren. Man sagt in Kamerun, lerne, ehre die Götter von den Orten, in denen du dich befindest. Ich begrüße die auf Deutsch. Dann rufe ich meine Ahnen auch. Die treffen sich, dann darf ich reingehen. Dann ist es für mich, ich lebe, der Afrikaner, Zeit und Raum sind nicht so wichtig. Wir leben jetzt. Aber es ist, wir leben mit der Unsichtbaren auch. Kräfte auch. Weil deshalb dürfen, trotz dieser Schwierigkeiten, Sklaverei, Kolonialzeit, wir können noch lachen und Freude, weißt du, sagen. Aber Leute sagen, Leute, die sind wie Kinder. Aber wenn ich dir meine. Wenn wir unsere Konditionen austauschen würden, ich weiß nicht, ob Leute hier verkraften würden. Ne? Die Kunst oder die Spiritualität gibt uns vielleicht so viel Kraft, um den Tag besser zu begegnen und so. Und dann deswegen habe ich kein Problem. Auch Leute, die rufen mich aus Kamerun für Divination, zur Heilarbeit aus der Ferne. Dann mache ich auch von hier. Für mich ist es kein Problem. Das heißt, ich bin hier wie in Kamerun. Oder wenn ich in meinem Dorf bin, ich bin wie in Deutschland. Für mich ist es der Mensch vor mir, sozusagen. Weil nicht in der Religion, in der Spiritualität. Es geht um unsere Seele. Unabhängig von unserer Farbe, Mann, Frau. Genau. Ja.
Wir bedanken uns bei Njami für das Gespräch und Ihnen für das Zuhören. Danke auch an das Museum, dass wir an der Podcast-Reihe mitwirken durften.
Wir hoffen, Sie als Zuhörende haben auch so viel mitgenommen wie wir bei dieser ganzen Sache. Und ja, das Abschlusswort wollen wir ganz gerne Njami überlassen.
Zum Schluss haben wir Njami noch gefragt, welche Rolle denn seiner Meinung nach die Musik in einer postkolonialen Zukunft spielen kann.
Ja, das ist toll, weil die Musik ist eine nonverbale Kommunikation. Die Musik hat keine Hand, weil sie nicht schlagen kann. Die Musik hat keine Zunge, weil sie nicht lügen kann. Die Musik hat keine Augen, weil sie nicht verurteilen kann. Die Musik hat nur das Herz. Das Herz nimmt dich, wie du bist.
Das war doch ein
schönes Schlusswort.
Super. Vielen Dank.
Danke
dir.
Ihnen, ja.
Bitte.
Sie hörten die 6. Folge des Podcasts Jede Geschichte hat 2 Seiten. Mindestens.
Die Podcast-Reihe ist aus Mitteln des Bundes ermöglicht worden. Wir danken der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und der Förderung Neustart Kulturprogramm.
Moderiert haben Ina Hagen-Jeske und Philipp Bernhardt.
Wiebke Schreier hatte die Projektleitung. Produziert wurde der Podcast von Johannes Christopher.